Rabau. Lust auf Streit? Lieber nicht vor Gericht. Mit Rudolf Thieme.
Hallo zum Streitgeflüster der DG Rabau. Unser heutiges Thema, wie können Richter zum Erfolg einer außergerichtlichen Streitbeilegung ermutigen, werde ich mit meinem heutigen Gast Dr. Tobias Oelsner, Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin, diskutieren. Hallo Tobias.
Hallo Rudolf, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich gerne. Dr. Tobias Oelsner, gebürtiger Kölner, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Köln und Lausanne. Nach seinem Referendariat und seiner Tätigkeit als Richter in Nordrhein-Westfalen wurde er zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Berlin ernannt. Zuvor war er zum Bundesministerium der Justiz und zur Senatsverwaltung abgeordnet worden. Lieber Tobias, also für mich als Laie hört sich das so ein bisschen wie eine Strafversetzung an. Nach Berlin. Was ist denn da so Schlimmes passiert, dass du von Köln nach Berlin gehen musstest? Kannst du uns das vielleicht mal kurz erläutern? Aber lass es erstmal im Moment, wir halten nochmal inne. Ja, sah auch ein kleiner Scherz, ne? Ist natürlich keine Strafversetzung, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, Köln und Berlin, naja, warten wir mal ab. Seine Leidenschaft ist das Wandern und er ist stolz darauf, dass er im vergangenen Jahr die Alpen überquert hat. Er interessiert und engagiert sich aktiv für die internationale rechtliche Zusammenarbeit als Justiz- und Rechtsberater für das Ausland. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf unser Streitgeflüstergespräch mit Dr. Tobias Oelsner. Und nun nochmal, hallo Tobias.
Hallo Rudolf, ich freue mich, dass es losgeht.
Ja, ich freue mich auch. Das wird eine ganz spannende Geschichte. Ich habe noch nie einen Richter interviewt oder moderiert. Also von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie wir uns hier in der halben Stunde unterhalten werden. Ich habe mich aber auch gefragt, Tobias, was war eigentlich für dich anstrengender? Die erste Gerichtsverhandlung oder die Überquerung der Alpen? Und wenn ich dann die nächste Frage mir stelle, die automatisch folgen müsste, ist dann auch, was ist deine Motivation, als Richter tätig zu sein?
Ja, Rudolf, da sprichst du ein Thema an, über die Alpen zu gehen. Ich habe zumindest mehr Blessuren von der Alpenüberquerung hinter mir. Das kannst du an den Blasen an meinen Füßen ablesen damals. Das war eine Woche von Deutschland nach Italien, rüber über die 3000er. Und das ist ja teilweise auch Selbstfindung, teilweise auch Selbstdisziplin und alles Mögliche, was du dabei hast. Der große, große Unterschied zu meiner allerersten Verhandlung ist, ich war beim Wandern überhaupt nicht vorbereitet. Der große Vorteil ist, den Job als Richter wirst du ja einigermaßen vorbereitet, indem du zumindest vorher mal Jura studiert hast. Hast ja erzählt, dass ich das an verschiedenen Stellen auch gemacht habe. Und da hast du noch ein Referendariat. Das heißt, du bist auch schon mal bei Gericht gewesen, hast so eine Verhandlung schon mal mitbekommen. Ja, aber als Flachland-Tiroler aus Berlin und Köln kommend, bist du natürlich mit dem Wandern über die Alpen, über die 3000er, über die Gletscher, dann doch auch erstmal an deine Grenzen kommend. Also ich kann die Frage eindeutig beantworten. Es ist doch die Alpenüberquerung gewesen. Und das versichert mich wieder aber auch darin, dass ich einen richtigen Job gewählt habe, weil mir die erste Verhandlung einigermaßen leicht gefallen ist. Das, ja, das war also, ist eine klare Abgrenzung. Aber vielleicht braucht es nach fast 20 Jahren Richtertum auch irgendwann mal eine Alpenüberquerung, um neue Herausforderungen zu suchen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Aber es wäre schön, wenn du uns ein bisschen in deine Welt als Richter mitnimmst, weil ich glaube, als Richter hat man so ein bisschen Freude und auch Bürde zugleich. Also ich stelle mir das extrem schwierig vor, dort vorne zu sitzen. Ja, natürlich war ich schon bei vielen Gerichtsverhandlungen, aber nicht da vorne, sondern ich saß immer dahinter. Nicht derjenige, der angeklagt war, sondern wenn dann als Sachverständiger. Aber ich stelle mir das trotzdem als Richter extrem schwierig vor. Weil einerseits hat man bestimmt, ich will nicht sagen Mitleid mit demjenigen, der da vorne gerade sitzt, aber es ist manchmal auch eine extreme Bürde, finde ich. Aber vielleicht nimmst du uns einmal ein bisschen mit. Wie funktioniert das und wie machst du es so ein bisschen auch als Richter? Wie fühlst du dich da so?
Ja, Rudolf, das ist, ich glaube, wie in jedem Job auch. Es ist eine Mischung aus, hoffentlich hat man das Glück, dass man sich einigermaßen berufen fühlt, diesen Job auszuführen. Andererseits ist es aber dann auch irgendwann mal nur ein Job. Und ich glaube, aus dieser Mischung heraus lebt es so ein bisschen, weil du einerseits auch schauen musst, dass du deinen Alltagskrams bearbeitet bekommst. Du musst ja auch, hast einen relativ hohen Erledigungsdruck, gerade bei uns in den ersten Instanzen. Wir haben viel Masse, die wir auch bearbeiten müssen. Gleichwohl, wir reden über das Thema Gerechtigkeit und wir wissen alle, wie das ist, wenn man sich auf den eigenen Schlips getreten fühlt. Dann will man dem Einzelnen eben auch gerecht werden. Und das ist so, glaube ich, die Spanne, die jeder aushalten muss. Das ist so ein bisschen wie bei einem Arzt. Der Arzt hat auch das Wartezimmer einerseits voll, andererseits will sich jeder auch ernst genommen fühlen und hat auch einen Anspruch darauf, dass man ihn mit seinem konkreten Problem jetzt auch hört und versucht, da dann eine ausgewogene Lösung zu finden. Und das ist schon so bei uns, das kann man auch, glaube ich, feststellen, im Laufe der Zeit, die Anwälte leisten immer bessere Arbeit. Das, was bei uns bei Gericht landet, ist ja oft wirklich das, wo man einfach auch im bilateralen Gespräch keine Lösung findet. Und wenn man schon diesen Punkt erreicht hat, dann kommt es teilweise dazu, dass du eine Klage liest und du denkst dir, ja, wo ist denn das Problem? Ist doch eindeutig, da muss man doch dem Kläger Recht geben. Und dann liest du die Erwiderung von der anderen Seite und denkst dir wiederum, ja, Moment mal, warum hat er eigentlich geklagt? Das ist doch, fällt doch alles in sich zusammen. Das spricht einerseits sehr für die Qualität der Schriftsätze, die meistens bei uns beim Landgericht von Anwälten kommen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass du in deinem Bereich tätig bist, wo du ja teilweise auch Rechtsfortbildung betreiben musst, weil es noch keine Regelung dazu gibt oder weil es eine Lücke vielleicht im Gesetz gibt oder ähnliches. Und die auszufüllen, wenn du daran Spaß hast, wenn du daran Freude entwickelst, dann kriegt man das auch, glaube ich, ganz gut hin, dass man diesen Job, der es ja einerseits ist, gut bewältigt bekommt, aber gleichzeitig auch eben das, was du als Bürde bezeichnet hast, dass du jedem Einzelnen gerecht werden kannst und das zumindest versuchst. Das gelingt leider nicht in jedem Fall. Wir geben uns größte Mühe, aber natürlich, Gerechtigkeit ist ja ein Begriff, der uns, ja, der ist so schwer zu fassen. Den kriegen wir ja kaum mal in hart 1+1 ist einfach zu berechnen. Aber ob etwas gerecht ist oder nicht, das ist ganz schwer zu beurteilen. Wir kennen das jeden Samstag, wenn wir Bundesliga schauen. Da regen wir uns auch über die Schiedsrichter auf, weil die Handregeln oder sonstiges falsch auslegen. Das gleiche Spielchen läuft bei uns, nur eben nicht auf dem grünen Rasen, sondern in einem etwas dunkleren Gerichtssaal.
Das sprichst du sehr gut an. Also es ist also so, dass du ja als Richter doch auch entsprechend dann Recht sprechen musst. Aber wir reden ja hier über die außerrechtliche Streitbeilegung. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass ein aktiver Richter, wo es ja gerade nicht üblich ist, also auch als aktiver Richter, und das nochmal, ich betone die Aktivität an der Stelle, das Thema der außergerichtlichen Streitbeilegung interessiert. Und warum ist es bei dir so, dass du dich für die außergerichtliche Streitbeilegung auch interessierst und auch bestimmte Dinge ja auch schon gemacht hast?
Ich würde dem Ganzen einen größeren Rahmen geben wollen, wenn ich darf. Mich interessiert natürlich die Streitbeilegung. Mich interessiert das, was du eben angesprochen hast, mit hat man nicht auch Mitleid mit jemandem? Wie kann man eine Lösung präsentieren? Und Streit zwischen Menschen, Streit in der Gesellschaft ist was völlig Normales. Dass das passiert, das ist in uns allen drin, das ist was Menschliches. Aber es ist ja auch unsere Kulturerrungenschaft, dass wir damit umgehen können, dass wir das in ein Verfahren reinbringen können, wo wir uns nicht mehr die Köpfe gegenseitig einhauen. Und das ist, glaube ich, das Thema, was mich beschäftigt. Also das hat auch so ein bisschen, wenn man es in einem ganz großen Big Picture sehen wollte, hat es auch so eine gesellschaftliche Relevanz, dass man gucken kann, wie kann man Streit beilegen. Und ich glaube, da trägt jeder sein kleines Schärflein zu bei. Einerseits wir bei der Justiz, die wir als Hoheitsträger natürlich auch verpflichtet sind, Recht zu sprechen. Juristisch formuliert nennen wir das den Justizgewährungsanspruch. Den hat jeder, der leitet sich aus unserer Verfassung heraus ab. Aber umgekehrt haben wir eben auch ganz viele Akteure, die sich auch um Streitbeilegung kümmern. Das sind professionellerweise die Anwälte, das sind die Parteien selber, die auch eigene Mitarbeiter dafür haben. Wir haben die Mediatoren, die auf dem Markt sind. All die ganzen Akteure, die auf diesem ja mittlerweile Markt da tätig sind, die sind an diesem Thema beschäftigt und das Thema interessiert mich. Und dann ist es natürlich einerseits wichtig, mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Was machen denn die anderen? Wie lösen die das denn? Wie gehen die denn an eine Streitlösung heran? Und andererseits, wenn du das kennengelernt hast, dann auch zu gucken, wo sind die Schnittstellen? Und an den Schnittstellen kann es ja manchmal auch knirschen, um dass man da ein bisschen Öl reinbringt. Das ist, glaube ich, das, was ich ganz spannend finde. Wo kann man noch einen Tropfen Öl dazu machen, dass diese Zahnräder besser ineinander greifen und sich dann gegenseitig selber auch zu einer besseren Streitbeilegung beitragen? Beide Bereiche brauchst du.
Ja, das sagst du, also in unserem Vorgespräch hast du das auch so ein bisschen bezeichnet und das finde ich super, wie du es bezeichnet hast. Du sagtest, also außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren wie, und auch zum Beispiel staatliche Gerichtsbarkeit verhalten sich eigentlich wie Plus und Minus beim Strom. Das finde ich persönlich sehr gut. Ja. Einerseits kann man sich verstehen, Plus und Minus versteht sich relativ gut, aber jetzt kommt mein Einschub, sie können sich aber auch abstoßen. Und Wenn man, und das ist das Gute daran, wenn man in einer außergerichtlichen Streitbeilegung ist, ist es eigentlich immer das Thema Plus und Minus beim Strom, was gut funktioniert. Wir kriegen super Energie und es funktioniert. Beim Abstoßen ist es meistens so, einer will nicht. Wir sagen ja mal, eine Partei will nicht. Und dann haben wir das große Problem. Und dann kommt die Gerichtsbarkeit. Und dieses Beispiel, was du genannt hattest, das fand ich zum Beispiel sehr super. Das hat sich bei mir irgendwie eingeprägt. Und daraus resultierend finde ich es toll. Du sagst aber auch, dass es bei der Zivilprozessgestaltung noch viele Möglichkeiten gibt. Und diese vielen Möglichkeiten in der Zivilprozessordnung wird ja auch seit diesem Jahr aktiv neu nochmal aufgelegt. Und da möchte ich gerne nochmal einen Ansatz liefern, ob es zum Beispiel sein könnte, das Thema Commercial Chambers oder Commercial Court auch genannt, bei Landgerichten, zum Beispiel in Berlin, wird ja ganz groß im Moment die Werbetrommel getrommelt. Und in Nordrhein-Westfalen sieht es auch nochmal ein bisschen anders aus, also ländermäßig anders aus. Was sagst du denn zu dem Thema Commercial Chambers bzw. Commercial Court?
Ja, wirklich ganz aktuell aus dem Jahre 2025 jetzt. Wir haben eine entsprechende gesetzliche Regelung, die das erlaubt hat, dass wir solche Commercial Chambers und Commercial Courts bei den Oberlandesgerichten und bei den Landgerichten einrichten können. Das ist eine Opt-in-Möglichkeit für die Bundesländer. Also sie müssen es nicht machen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass es in jedem Bundesland eine Commercial Chamber oder ein Commercial Court geben wird. Aber es gibt einige Player in Deutschland, die sich darum bemüht haben. Baden-Württemberg wäre vielleicht noch zu nennen, die da sehr aktiv sind. Mannheim und Stuttgart sind es, glaube ich, die da sich sehr darum bemüht haben. Hamburg, glaube ich, wird es auch, hat es, glaube ich, schon oder wird es noch machen. Bin ich nicht ganz sicher. Ja, das ist aus dem ganzen Werkzeugkasten dessen, was wir an Streitbeilegungstools zur Verfügung haben. Da gucken wir natürlich einerseits, was läuft in der außergerichtlichen Streitbeilegung. Da tummelt sich ja sehr, sehr viel. Wir haben Arbitration, wir haben Mediation, wir haben Adjudication, weiß ich nicht was. Und die Justiz versucht natürlich auch, da ein bisschen mit Schritt zu halten. Und das Ganze ist ein sehr langer Prozess schon. Ich glaube, der ist schon seit über 10, 15 Jahren in der Diskussion gewesen, dass man diese Kammern auch einrichten sollte. Letztlich hat, glaube ich, der Brexit den großen Anstoß gegeben dazu. Denn London als Rechtsstandort hat natürlich an Attraktivität verloren durch den Brexit. Dadurch sind andere Großstädte auf den Plan getreten in Europa. Amsterdam und Paris werden da zu nennen, die dann sich bemüht haben, vielleicht auch aus London ein bisschen was an Justizinfrastruktur abzusaugen. Und davon hat man sich auch in Deutschland inspirieren lassen. Warum bieten wir eigentlich staatlicherseits nur so dieses ganz enge nationale Korsett an? Das fängt ja mit der Sprache bei uns an. Wir haben im Gerichtsverfassungsgesetz eine Regelung, die sagt, die Gerichtssprache ist Deutsch. Punkt.
Super.
Dann müssen wir Deutsch reden. Das heißt, alles, was bei mir auf dem Schreibtisch landet, das muss eigentlich immer auch alles in Deutsch übersetzt werden. Und wir wissen alle, dass heute die Lingua Franca im internationalen Warenverkehr ist halt einfach Englisch. Und wir sind oftmals auch gerade mit vielen jungen Kolleginnen und Kollegen auch in der Lage, dass auch das Gericht soweit der englischen Sprache mächtig ist, dass wir da sagen können, wir verstehen auch alles, was ihr uns da vorlegt. Ihr müsst es nicht nochmal extra, um der Form zu genügen, ins Deutsche übersetzen. Und da hat man versucht, das als Gelegenheit zu nutzen, ob man das denn nicht auch von der Justiz heraus anbieten könnte, um dieses Portfolio ein bisschen größer zu machen, was wir von der Justiz aus anbieten können. Das ist so ein bisschen im Wettstreit mit der Schiedsgerichtsbarkeit. Das muss man ja deutlich sagen. Ne?
Also
das
sagen.
Ist genau. Aber das ist auch von Seiten der Schiedsgerichts-Community sehr begrüßt worden eigentlich, weil ein bisschen Wettbewerb belebt auch das Geschäft. Und es gibt ja immer noch auch Bereiche, in denen die Schiedsgerichtsbarkeit Alleinstellungsmerkmale hat. Gerade mit Blick auf Vertraulichkeit und Öffentlichkeit ist es doch etwas leichter bei der Schiedsgerichtsbarkeit meistens. Aber da hat man eben versucht, so ein bisschen mit Schritt zu halten, ob das nicht auch etwas sein könnte, was wir von der Justiz aus anbieten könnten. Bisher lief das immer nur auf Projektbasis.
Ja.
Das heißt, man hat angeboten, auf Englisch zu verhandeln.
Okay.
Aber dann kommen ganz praktische Probleme. Das Urteil, die Gerichtssprache ist ja Deutsch, das Urteil muss weiter auf Deutsch sein dann. Und wenn du in die nächste Instanz gehst, verhandelst du vielleicht wieder auf Deutsch, dann hast du wieder den Sprachbruch. Und das Ganze löst sich ein bisschen auf durch diese Initiativen Commercial Chamber, Commercial Court.
Ich finde es ein super Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau wie du gesagt hast, dieser bunte Strauß, den wir haben in den Bereichen der außergerichtlichen Streitbeilegung oder überhaupt in der Streitbeilegung, da sollte man versuchen, alles, was geht, zu nutzen, um es dann auch für die Parteien einigermaßen, verträglich zu gestalten. Kommen wir nochmal zum Thema der außergerichtlichen Streitbeilegung. Du hast 2014 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Dispute Boards, Verfahren zum projektbegleitenden Projektmanagement. Erzähl uns doch mal ein bisschen hierüber. Was war dein Anlass und warum dieses Thema?
Ja, vielleicht habe ich es irgendwie schon deutlich gemacht, dass die Streitbeilegung meine Leidenschaft ist, zu der ich glücklicherweise auch dann meinen Beruf gemacht habe und damit auch ein bisschen Geld verdienen kann. Ich habe dann nebenher berufsbegleitend auch in diesem Bereich promoviert an der Uni Köln bei Professor Berger. Und der hatte mich auf die Idee gebracht, dass es doch Initiativen gibt und auch vertragliche Tools, mit denen man versucht, Streitbeilegung noch eleganter, noch smoother hinzubekommen, als man sie vielleicht mit diesem starren Verfahren der Gerichtsbarkeit oder auch die Schiedsgerichtsbarkeit ist manchmal in einem sehr engen rechtlichen Korsett drin. Kann man das nicht irgendwie auch noch ein bisschen smoother machen? Und da haben wir uns das angeschaut. Was gibt's denn weltweit in dem Bereich? Und zwei große Leuchtturmprojekte sind zum Beispiel der Bau des Flughafens in Hongkong. Die haben ja aus der Innenstadt ihren Flughafen ins Meer verlagert. Und das große Projekt des Eurotunnels zwischen England und Frankreich. Ja. Diese beiden Projekte sind ja streitanfällig ohne Ende, wie man sich vorstellen kann. Megaprojekte. Und da hatte man sich überlegt, ob es denn nicht auch eine Möglichkeit sein könnte, dass man während des Projektablaufes schon jemanden zur Verfügung stellt, ein Board, also wir würden auf Deutsch sagen ein Gremium, das sich mit dem Bauablauf, mit dem Baufortschritt regelmäßig vertraut macht, weil es mit zu den Baubesprechungen kommt, weil es die entsprechenden Protokolle jeweils zur Kenntnis bekommt, ohne dass es schon einen Streit gibt.
Ja, genau.
Und wenn es dann zum Streit kommt, das hatten die zum Beispiel, glaube ich, bei dem Eurotunnel, da hat sich dann das Gestein doch als anders herausgestellt, als man es vorher sich gedacht hatte. Dann kam die Frage auf, was machen wir jetzt? Was wäre der normale Ablauf? Naja, wir legen das Handwerkszeugs nieder, wir machen einen Baustopp, wir warten erstmal ab, wie es die Juristen geklärt bekommen.
Der übliche Fall halt, ne? Wir kriegen auch kein Geld mehr, wir zahlen nicht mehr. Der Auftraggeber wird nicht bezahlt und du machst jetzt das, was wir sollen.
Genau. Also da gehen natürlich ein paar E-Mails noch vorher, aber irgendwann am Ende des Tages, die Baustelle steht still. Und das kostet, ne? Denn die Zinsuhr tickt und alles Mögliche. Und da war dann die Idee, wie wäre es denn, wenn wir dann dieses Gremium anrufen können, das uns in einer sehr knapp bemessenen Frist, also die ist richtig knackig, eine Lösung vorstellt, wie man jetzt konkret weitermachen könnte. Ob das dann die richtige und die ganz hundertprozentig richtige ist, das lassen wir mal dahingestellt, weil wir wollen weiterarbeiten. Das ist das Wichtigste, worauf es uns ankommt.
Ja.
Das heißt, dieses Gremium wird dann angefragt, eine vorläufig verbindliche Regelung zu treffen. Und mit der Regelung kann dann weitergebuddelt werden. Und entsprechend steht die Baustelle halt nicht so lange still, wie sie das sonst unter Beteiligung von einem Gericht oder von Schiedsgerichtsbarkeit stehen würde. Und dann ist zum Glück am Ende der Flughafen und auch der Eurotunnel sind relativ zeitgemäß fertiggestellt worden. Und wenn es dann nachher immer noch zu einem Streit kommt, weil man sich sagt, naja, da hat er aber damals doch nicht so die ganz richtige Lösung vorgeschlagen, ja, dann kann man sich danach ja auch immer noch mal vor Gericht oder vorm Schiedsgericht streiten. Aber das Ding ist fertig. Ne? Das ist ja schon mal die Hauptsache. Und danach kann man noch gucken, wie man Geld verschieben kann. Das ist eine andere Frage. Ich sage das jetzt so salopp. Es geht um große Beträge.
Ja.
Und das ist dieser Ansatz des projektbegleitenden Streitmanagements, dass man das zur Verfügung stellt. Wir kennen das in der Diskussion in Deutschland unter dem Stichwort der Adjudikation oder Adjudication. Im angloamerikanischen Bereich wird das halt oft als Dispute Board, Dispute Review Board, Dispute Adjudication Board bezeichnet. Ja, und in dem Bereich habe ich mich ein bisschen ausgetobt, habe ein bisschen Grundlagenforschung betrieben und habe versucht, mal die verschiedenen Verfahren, die es da auf der Welt so gibt, zusammenzutragen und dass man vielleicht mal überlegen kann, ob und inwieweit das in Deutschland auch Anwendung finden könnte.
Ich finde das einen höchst interessanten Ansatz. Wir haben ja auch in vielerlei Hinsicht das Thema der Adjudikation schon in Deutschland auch besprochen, auch ob es verfassungsgemäß ist, ja oder nein. Auch diese Fragen wurden alle schon in irgendeiner Art und Weise diskutiert, auch in Deutschland. Was ich aber auch höchst interessant finde, ist, dass zum Beispiel die Weltbank, was du auch mir mal im Vorgespräch so mitgeteilt hattest, was auch für mich klar war, ist, dass die Weltbank dieses Verfahren zum Beispiel vorschreibt, wenn man bei ihr eine Finanzierung haben möchte. In Deutschland ist es natürlich etwas anders als bei der Weltbank. Wir haben eine Fachkommission erstmal gebildet. Kein Arbeitskreis, sondern eine Fachkommission gebildet. In der Fachkommission sitzen auch wir beide. Und ich finde es höchst spannend, mit diesen gesamten Menschen und insbesondere auch mit dir in dieser Fachkommission, jetzt kommt der ganze große Name erstmal in drei Buchstaben, AHO, jetzt mal ausgesprochen, Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V. Ein extrem langer Titel. Aber dieser Verband oder dieser Verein hat eine Schriftenreihe rausgebracht und in dieser Schriftenreihe Heft Nummer 37, es heißt Konfliktmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft, sitzen wir beide in der Fachkommission. Jetzt wiederum meine konkrete Frage. Die hast du schon so ein bisschen auch am Anfang beantwortet, aber ich würde da nochmal so ein bisschen tiefer reinsteigen. Was gefällt dir an dieser Arbeit besonders und was sind dort deine Beweggründe, dort mitzumachen?
Wir hatten doch eben das Thema, dass ich das über den Tellerrand hinausschauen sehr wichtig finde, dass man nicht in seiner eigenen Suppe immer nur kocht. Und das betrifft, glaube ich, nicht nur die verschiedenen Verfahrensarten, also Gerichtsbarkeit, außergerichtliche Streitbeilegung, sondern das betrifft ja auch die Menschen am Bau. Und am Bau sind nun mal einfach ganz viele Disziplinen beteiligt. Und das Spannende an dieser Fachkommission, lieber Rudolf, wo es eine große Ehre ist, da berufen worden zu sein, das Spannende daran ist, finde ich, dass wir da so bunt zusammengesetzt sind. Dass wir da mit den verschiedensten Disziplinen, die am Bau beteiligt sind und auch jetzt nicht nur in dem Bereich, in dem ich mich selber so tummele, manchmal im privaten Baurecht, sondern dass wir auch im öffentlichen Baurecht sind, dass wir in der Beteiligung der Öffentlichkeit und Ähnliches, dass wir da auch uns drüber Gedanken gemacht haben, was kann man für Tools anbieten, was gibt es für Möglichkeiten, den Rechtssuchenden, den Leuten am Bau Verfahren anzubieten, mit denen sie mögliche Streitigkeiten gut administrieren können. Und ich glaube, das ist dieser ganz spannende Kern von dieser AHO-Kommission, dass wir da sehen können, aha, aus der anderen Perspektive des öffentlichen Rechtlers ist es ganz anders zu betrachten, als es vielleicht einer sehen würde, der im privaten Baurecht sich tummelt. Dass ich das Ding von Anfang bis Ende auch von Anfang bis Ende zu denken habe. Oder auch, was du auch eben angesprochen hast, diese Frage, wie können wir diese Verfahren weiter publik machen? Die Weltbank macht sich's relativ einfach, weil sie einfach sagt, es gibt kein Geld, solange nicht die Verfahren implementiert. Nun finden wir meistens, die am Bau Beteiligten finden diese Verfahren gar nicht so verkehrt. Deswegen ist das, glaube ich, nicht verkehrt, was die Weltbank da macht. Und vielleicht kann sich die KfW daran auch mal ein Schlüppchen abschneiden. Das wäre eine andere Überlegung. Man muss
nicht alles gesetzlich regeln.
Man kann es ja auch vertraglich regeln. Ist ja eine Möglichkeit. Und dass man das aber eben auch, dass wir das weiter publik machen können. Dass wir durch die Schriftenreihe auch publik machen können und den Leuten am Bau sagen können, Leute, es gibt ganz, ganz viel. Wir machen ja so eine Art Aufklärungsarbeit. Und das ist, glaube ich, wichtig, es publik zu machen. Du glaubst gar nicht, wie oft ich im Gerichtssaal den Beteiligten, auch den Anwälten, manchmal Vorschläge, haben Sie schon mal über das und das Verfahren nachgedacht?
Das kann ich kaum glauben, aber okay, ja.
Und
okay,
dann kommt tatsächlich am Ende des Tages heraus, was soll denn das eigentlich sein? Ganz banal, es gibt die Variante des Schiedsgutachters. Ich darf ja auch in einem gerichtlichen Verfahren ein Schiedsgutachten einbauen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Wir haben sogar einen Paragraphen, der uns sagt, in jedem Stadium des Verfahrens hat man auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits hinzuwirken als Richter. Und wenn ich das ernst nehme, dann schlage ich denen vor, Leute, ihr streitet jetzt eigentlich nur noch über eine Mangelposition. Dafür braucht er kein Gericht. Dafür braucht er einen Sachverständigen, der das lösen kann. Und das ist so eine Möglichkeit, das publik zu machen. Oftmals muss ich dann auch im Gerichtssaal den Leuten noch erzählen, was das denn eigentlich ist. Oder was ist eine Adjudikation? Könnte man über die nicht auch im Rahmen sogar eines Gerichtsverfahrens nochmal nachdenken? Und wenn wir das weiter publik machen, da glaube ich noch mehr mit der Trommel schlagen, da machen wir, glaube ich, gute Arbeit dafür, dass jeder zumindest weiß, was es für Verfahren gibt. Die einzelne Entscheidung kann ich ihm dann nicht abnehmen, für welches Verfahren man sich dann entscheidet. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Arbeit, die da geleistet wird. Und dass wir da so bunt zusammengesetzt sind, das kann nur im Sinne der Sache sein.
Natürlich, auf jeden Fall. Und das unterstreiche ich auch sehr gut und auch sehr, sehr, sehr stark. Und wir sind ja auch gut unterwegs. Und was ich ganz interessant finde, ist, die WHO hat auch, glaube ich, davon auch jede Menge, weil die Aufklärungsarbeit, die wir geleistet haben mit diesem Heft, das ist schon fast 200 Seiten stark, das ist ja schon eine jede Menge. Und das scheint auch tatsächlich geglückt zu sein, weil diese Veröffentlichung der ersten Auflage, wir sind ja immer noch bei der ersten Auflage, hat den zweitgrößten Absatz in der Schriftenreihe ermöglicht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das heißt, wir haben nicht allzu viel verkehrt gemacht, finde ich. Und was ich auch finde ist, es gibt eine, oder es soll auch eine zweite Auflage geben. Ja, das Jahr steht noch nicht fest, aber es gibt so die Hinweise, dass es jetzt eine zweite Auflage geben soll. Wir nochmal darüber nachdenken, das ein bisschen auseinanderzunehmen, was wir für Produkte in der Heftschriftenreihe drin lassen. Da gibt es jede Menge Ansatzpunkte. Was ich aber auch dabei herausfinde oder herauslese ist, was bedeutet das im Kern? Im Kern bedeutet das doch, dass alle einen hohen Wissensdurst danach haben, etwas zu machen, was eben nicht vor Gericht ist, und auch keine Streitigkeiten vor Gericht bringen wollen, sondern Wege und Möglichkeiten suchen, eine außergerichtliche Streitbeilegung, ihren Fall sich darauf zu verständigen. Oder meinst du, das ist was anderes? Oder wie soll ich das jetzt deuten? Wenn wir so einen großen Erfolg damit haben, müssen wir doch diesen Weg doch nur weitergehen, weil der ist ja nun mal auch erfolgreich. Oder was meinst du? Welche Aktivitäten siehst du zum Beispiel in der Zukunft, um laufende Streitigkeiten oder abfallende Streitigkeiten in der Bau- und Immobilienwirtschaft vor den Gerichten, ich sag mal, fernzuhalten, weil wir sind bei der außergerichtlichen Streitbeilegung natürlich, lieber Tobias, und eben durch eine außergerichtliche Streitbeilegung zu lösen?
Ja, die schnippische Antwort, lieber Rudolf, wäre, zum Gericht zu gehen, ist die einfache und faule Variante.
Weil das stimmt.
Die hast du ja immer, ne? Du hast ja immer diesen Fallback, diese Rückfalloption, dass du sagen kannst, naja, wenn es alles nicht klappt, kann ich ja immer noch zu Gericht gehen. Da leisten wir, wie ich glaube, auch gar nicht so schlechte Arbeit. Gibt ja verschiedentliche Erhebungen darüber, wie zufrieden man damit ist und dass die Verfahrensdauern auch nicht immer akzeptabel sind. Das verstehe ich auch. Aber das hast du ja sozusagen immer. Das ist die bequeme Variante. Das ist natürlich auch die Variante, die in der Bevölkerung am meisten verbreitet ist. Alles andere, was darüber hinausgeht, macht ein bisschen Mühe. Ja, das stimmt. Das kann man, glaube ich, nicht ganz verneinen. Aber wenn wir darüber schimpfen oder wenn darüber geschimpft wird, dass es bei Gericht so lange dauert, es so umständlich ist, dass da der falsche Sachverständige sitzt und Ähnliches, dann ist das vielleicht auch alles Arbeit, die man sich ersparen könnte, wenn man die Arbeit vorher leistet. Da bin ich wieder bei meinem Thema des Verfahrensdesigns. Ich muss mich halt vorher damit beschäftigen. Ich muss erstens die Erkenntnis haben, Bauen funktioniert nicht ohne Streit. Das geht nicht anders. Das ist aber auch nicht schlimm. In jeder Ehe hast du auch mal einen Streit. Es ist doch die Aufgabe, so verstehen wir das doch zumindest gesellschaftlich, dass man auch versucht, über den Streit über die Zahnpastadose hinwegzukommen und dann trotzdem noch ein paar Jahre vielleicht noch gedeihlich miteinander zu leben. Das Gleiche ist ja auch in der wirtschaftlichen Beziehung manchmal ähnlich. Und ich glaube, diese Erkenntnis, es wird irgendwann mal zum Streit kommen, wie kriegen wir das gelöst und dann sich damit beschäftigen, was passt denn für uns. Das ist, glaube ich, Teil dieser Aufklärungsarbeit. Das ist mühevoll, das ist auch für die Beteiligten am Bau mühevoll, ist auch kein schönes Thema. Ne? Wer spricht denn gerne in der Hochzeitsnacht darüber, wie man sich in 10 Jahren vom Mediator treffen wird? Ne? Das ist bei einem Vertragsschluss, Mitternachtsklauseln, zum Schluss, ganz am Ende, guckt man, was macht man da für eine Streitklausel rein. Ja, das ist nicht schön, dann zu sagen, wir werden uns irgendwann mal streiten. Aber ich glaube, das ist wichtig, darüber zu reden. Und dann ist es die Frage, es gibt mittlerweile so viele Tools, dass es ja schon wieder Tools gibt zur Auswahl des richtigen Tools.
Genau.
Und selbst so weit sind wir ja schon. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel Obst im Gemüsekorb wird irgendwann mal, dass man gar keine Auswahl mehr treffen kann. Aber wenn man die einzelnen Verfahren mit ihren Vorteilen herausstellen kann, ist das, glaube ich, schon etwas, was auch immer noch gemacht werden muss. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Da wird meines Erachtens der Weg hinlaufen. Bin mir schon auch recht sicher, dass wir weiterhin die Justiz brauchen. Das sage ich nicht, weil ich selber dadurch meine Brötchen verdiene, sondern weil wir das Zusammenspiel haben. Es ist ja wichtig zu wissen, wir haben einen verlässlichen Rechtsstaat, wo ich notfalls auch noch meine Rechte in einem langen, umständlichen Verfahren einklagen kann. Das brauchst du auch immer im Hinterkopf. Ich kenne das auf meinem Bereich der internationalen Rechtsberatung. Da bin ich auch in Ländern unterwegs, wo das nicht so funktioniert, wo das nicht so zuverlässig funktioniert. Da müssen die Leute auf außergerichtliche Streitbeilegung ausweichen, weil sie sonst gar keine Chance haben, ansatzweise zu ihrem Recht zu kommen. Also so gesehen sind wir in einer gewissen, sehr komfortablen Situation. Aber im Wissen darum, dass es beides gibt, eine hoffentlich einigermaßen verlässliche Justiz und ein breites Portfolio von Alternativen dazu. Ich glaube, wenn man das beides im Hinterkopf hat, dann kann man eine Lösung finden, mit der man einigermaßen das als Lösung findet, womit man gut leben kann. Und dann hält die Ehe hoffentlich ein bisschen länger.
Das finde ich gerade ein schönes Schlusswort, welches ich gerne aufnehme, lieber Tobias. Die DGMO leistet ja seit Dezember 2013 insgesamt schon jetzt 12 Jahre Aufklärungsarbeit. Kommen wir auch da wieder zur klassischen Werbebox natürlich. Der 26. September 2025 ist ein Datum, was wir uns alle schön in den Kalender schreiben sollten und dann nach Berlin reisen sollten. Da findet nämlich die jährliche Konferenz in der Hessischen Landesvertretung statt. Also 26. September bitte vormerken. Und das Thema wird sein, der Faktor Mensch. Du hattest angesprochen. Der Faktor Mensch ist der Schwerpunkt dieser Konferenz. Und hier schließt sich auch unser Kreis in unserem Streitgeflüstergespräch. Ich finde dahingehend, findet dieser Zusammenschluss statt, nämlich dieser Faktor Mensch ist so, dass man auch Menschen braucht. Und Menschen braucht man, solche, und zwar die auch was von ihrem Fach verstehen. Und da zählst du dazu. Herzlichen Dank dafür, dass du dich heute hier mit dem Podcast und mit mir unterhalten hast. Da gibt's wirklich nur ganz großen Applaus. Danke, danke, danke dafür. Und auch für das inhaltliche Streitgeflüstergespräch. Ich fand's sehr aufschlussreich, wie man als Richter und mit welchen Mühen man auch als Richter in so einem Verfahren sich mit dem Thema auseinandersetzen muss und dass man auch über den Tellerrand hinausschauen kann. Das gibt es nicht immer und deswegen finde ich das eine super Sache. Und es gibt natürlich immer in meinem Podcast zum Schluss, das ist die gelebte Praxis, eine entscheidende Schlussfrage, wo ich immer wieder darauf hindränge und die jeweiligen Menschen, die bei mir Gast sind, dann auch frage, was möchtest du den Zuhörern zum Schluss noch mitteilen?
Lieber Rudolf, ich glaube, das, was du mit dem Projekt des Podcasts dir vorgenommen hast, ist genau das, was wir für den Leuten am Bau mitgeben können. Wir wollen ins Ohr gehen. Wir wollen ins Ohr gehen mit der Botschaft, es gibt viele Verfahren, nutzt sie, macht euch damit vertraut. Zum Glück haben wir noch im Moment nicht die Möglichkeit, dass es KI alles steuern kann. Wir haben die Menschen, die das Ganze regeln. Ist nicht immer einfach, aber um in meinem Bild der Ehe zu bleiben, es ist, glaube ich, auch die Aufgabe der beteiligten Partner, da sich dran zu setzen. Und mit ein bisschen Arbeit kann man das gut hinkriegen. Wenn ich als Richter weniger Arbeit dadurch habe, bin ich nicht böse. Hauptsache, die Streitigkeiten am Bau sind gut gelöst.
Vielen Dank, lieber Tobias. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit anderen. Abonniert den Podcast, schickt mir eure Ideen und Themen und teilt eure Eindrücke mit mir. Ob positiv oder negativ, ich freue mich über jedes Feedback. Streitgeflüster@dga-bau.de. Euer Rudolf Thieme.